Das Land Belarus und seine Hauptstadt Minsk sind spätestens seit August 2020 sehr präsent in den Medien. Der umstrittene Ausgang der Präsidentenwahlen, die Demonstrationen gegen den diktatorischen Machthaber Alexander Lukaschenko und die große Brutalität, mit der die Exekutive gegen die aufbegehrende Bevölkerung vorgeht, beherrschen die Schlagzeilen. Der belarussische Dirigent Vitali Alexejenok, der in München lebt und arbeitet, verbrachte den August 2020 in Minsk. Eigentlich zunächst nur, um dort wählen zu gehen, aber dann haben ihn die Ereignisse in seinem Heimatland mehr und mehr in Anspruch genommen. Über seine Erlebnisse und über die Situation des Landes hat er ein Buch geschrieben, das heute erscheint. Die weißen Tage von Minsk, unser Traum von einem freien Belarus, heißt es. Und Vitali Alexejenok ist nun zu Gast im SWR2 Musikgespräch. Guten Morgen, Herr Alexejenok.
Guten Morgen.
Herr Alexejenok, Sie haben Belarus vor einigen Jahren verlassen und als Musiker ein neues Zuhause in Deutschland gefunden. Was hat Sie damals zu diesem Schritt geführt?
Zuerst, als ich mir Gedanken gemacht habe, wohin ich will nach meinem ersten Studium in Minsk, wollte ich mich weiterentwickeln, und von der anderen Seite habe ich eigentlich auch in Belarus sehr vieles erlebt in meinem letzten Jahr in Minsk. Ich war bei den Protesten dabei, ich habe da diesen Terroranschlag, haben wir alle da in Minsk erlebt, und das hat damals meine Entscheidung nicht verleichtert sozusagen. Also da dachte ich, okay, dann muss ich wahrscheinlich für eine gewisse Zeit ausreisen. Und man durfte damals nicht so wirklich im Ausland studieren, eigentlich bis jetzt immer noch nicht. Und deswegen bin ich nach St. Petersburg gegangen. Und erst später kam ich dann nach Deutschland, weil mich eigentlich das deutsche Musikleben schon immer sehr stark interessiert hat.
Das ist jetzt einige Jahre her. Wie ist die Situation in Belarus mittlerweile? Was hat sich da verändert? Ist das noch das gleiche Land wie damals?
Das war vielleicht bis 2020 mehr oder weniger das gleiche Land. Ich glaube, in den letzten Jahren ist das Land doch etwas offener geworden. Nicht viel, aber durch die neue Generation kam da auch ein bisschen mehr frische Luft drin. Aber im Jahr 2020 hat sich alles radikal verändert. Und jetzt, also ich war ja auch im Sommer 2020 da, und ich habe eine ganz neue Bevölkerung für mich entdeckt. Ich habe diese Menschen nicht erkennen können, im guten Sinne. Die waren wirklich eine neue demokratische Bevölkerung, die ich eigentlich gar nicht erwartet habe zu treffen.
Sie haben sich dann entschieden, ein Buch über diese Situation und über Ihre Erfahrungen zu schreiben. Was hat Sie dazu bewogen?
Ja, im ganzen August war ich auf den Straßen bei den Protesten dabei, und ich habe damals noch gar nicht an die Zukunft gedacht. Ich war wirklich nur im Moment, und als ich dann Ende August schon verstanden habe, irgendwann muss ich ja wieder zurück nach Deutschland, das war für mich ein sehr schwerer Gedanke. Ich konnte es mir nicht vorstellen, und ich habe erstmal meine Flugkarten auch verschoben und so. Und da habe ich auch parallel dazu angefangen, einiges für mich zu dokumentieren, damit ich das nicht vergesse. Ich hatte natürlich viele Fotos, Videos, und ich habe auch angefangen, mein Tagebuch zu führen. Und da kam auch parallel dazu glücklicherweise eine Anfrage vom S. Fischer Verlag Frankfurt, ob ich das mir vorstellen könnte, über diese Situation zu berichten. Und das war wirklich so ziemlich ein sehr glücklicher Zufall, dass ich damals schon fast bereit war, sowas zu machen. Und da kam die Anfrage.
Was war die Idee? Was wollten Sie mit diesem Buch vermitteln?
Dieses Buch ist sowohl eine subjektive Wahrnehmung von den Ereignissen und von der ganzen Situation aus meiner Sicht. Von der anderen Seite gibt es da auch sehr viele Tatsachen. Und eigentlich möchte ich mit diesem Buch dem deutschen Leser einfach die Situation in Belarus näher bringen. Eigentlich durch die Medien hat man schon vieles gesehen, gehört, aber man versteht nicht immer, wie es sich emotional anfühlt. Und ein der Grundgedanken ist nicht nur die Gesetzlosigkeit der Regierung, die natürlich offenbar war und ist, sondern auch diese Solidarität, die in uns entstanden ist. Das war ein ganz neues Gefühl für mich, für uns allen. Und dieses Gefühl hat uns allen für immer verändert. Und diese Botschaft, was heißt denn, menschlich zu sein? Was heißt denn, über die anderen nachzudenken? Ja, was heißt denn, friedlich zu protestieren und eher Meinungen auszudrücken? Das alles habe ich versucht, in meinem Buch zu beschreiben.
Wie muss man sich das klassische oder auch das zeitgenössische Musikleben in Belarus vorstellen? Wie stark sind die Institutionen, die Musikinstitutionen, politisch bestimmt?
Eigentlich fast alle staatlichen Institutionen werden ziemlich stark politisch bestimmt. Es heißt normalerweise nicht politisch bestimmt, aber ideologisch. Und Ideologie ist ja eigentlich sogar ein Fach, das man als Student in Belarus lernen muss. Es ist eigentlich eine Erbe des Kommunismus aus der UdSSR. Ja, und es wird eigentlich alles bestimmt. Es war nur so, dass da in den letzten Jahren viel mehr die unabhängige Szene sich entwickelt hat, unabhängige Medien, unabhängige Universitäten und ja und so weiter und so fort, sehr viele Institutionen, die waren natürlich nicht so stark mit dem Staat verbunden, die waren aber trotz dem Staat unabhängig und das war sehr schwer für die da. Und jetzt sehen wir dann bei diesen Repressionen momentan, dass es alles jetzt sehr schwer auszuhalten ist. Und genauso ging es auch der Musikszene, die ist ja nur ein Teil davon.
Wie sieht diese ideologische Bestimmung aus? Ich versuche mir das vorzustellen, inwieweit da Politik, Ideologie ins Musikleben eingreift.
Also zuerst in der Ausbildung oder bei den Fabriken, bei den Unternehmen, es gibt tatsächlich eine Person, die für die Ideologie zuständig ist. Das heißt, diese Person, die hat eine Stelle und bekommt Geld dafür, dass sie den Bürgern, den Mitarbeiterinnen sagt, wie unsere Ideologie aussieht, ja, was wir machen müssen sozusagen in unserem Land. Und von der anderen Seite, was jetzt die Musikszene betrifft, da gibt es zum Beispiel schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, inoffizielle schwarze Listen. Da stehen zum Beispiel bestimmte MusikerInnen in diesen Listen drin, die nicht gerne aufgeführt werden sollten. Und diese MusikerInnen bekommen dann keine Konzerte, keine CD-Aufnahmen, keine Gastspiele. Die werden einfach nicht gerne gesehen. Und das Einzige, was sie machen können, selber irgendwas organisieren und zu hoffen, dass die Veranstalter dann nicht Nein sagen. Weil sehr viele Veranstalter dann natürlich unter Druck stehen und Angst haben und eben Nein sagen müssen. Und ja, das wird so selektiert einfach, dass da die unerwünschten KünstlerInnen, das betrifft nicht nur Musik, einfach im Staat keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Und da gibt es nur Underground-Szenen dann.
Sie haben vorhin gesagt, dass es Ihnen schwer gefallen sei, nach Ihrem letzten Besuch in Belarus, als Sie da bei der Wahl waren, wieder zurückzukehren nach Deutschland. Können Sie sich vorstellen, nach Belarus, als Künstler nach Belarus zurückzukehren und dort zu wirken?
Dieser Gedanke beschäftigt mich schon seit Jahren, noch bevor die ganze Situation in 2020 ausgelöst wurde. Ich glaube, ich würde sehr gerne dort sehr regelmäßig sein. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich hundertprozentig nur in Belarus, in Minsk leben würde, aber meine Rolle sehe ich eigentlich in dieser Brücke zwischen Deutschland, der Westeuropa und Belarus und ich möchte auf jeden Fall meiner Bevölkerung oder meinem Land nützlich sein. Ich möchte da auch meine Erfahrung teilen und ich will tatsächlich in der Zukunft dort viel aktiver sein.
Herr Alexejanok, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.